Mit leichter Verspätung geht es zum nächsten Vortrag. Ist, wie es klingt vom Titel her, ein nicht technischer Vortrag. Zumindest haben wir hier vorne weit weniger Gadgets und Smartcard und sonst was aufgebaut, sondern nichtdestotrotz denke ich, ist ein sehr interessantes Thema. Und bitte Falk Scheile jetzt um das Wort.
Ja, recht vielen Dank. Die Ankündigung war genau richtig. Es wird jetzt absolut untechnisch und etwas juristisch, aber ich werde mich bemühen, mich allgemein verständlich auszudrücken, kurze Sätze zu machen und wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Ich denke, das können wir alles klären. Die Idee für den Vortrag, informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz auf der einen Seite, ja, niemand will, dass die Daten verwendet werden, auf der anderen Seite sind Daten sehr begehrt, man kann eine Menge damit machen. Wie sieht der Konflikt, der sich da aufbaut, aus Sicht des Rechts aus und wie aus Sicht der Ökonomie? Zunächst erstmal zu Informationen allgemein, welche Bedeutung haben sie? Dann, was sagt die Rechtswissenschaft dazu? Was die Ökonomik? Und dann, wie müsste vielleicht ein künftiges Datenschutzrecht aussehen, um den Anforderungen der Informationsgesellschaft besser gerecht zu werden. Aber da kann man sicher drüber diskutieren, ob die Schlussfolgerungen der Weisheit letzter Schluss sind. Legen wir los. Die Informationsgesellschaft, seit es das Internet gibt und jede Menge mobile Geräte dazugekommen sind und alle produzieren sie Daten, sie spucken Daten aus. Und diese Daten kann man natürlich auch dazu verwenden, um Informationen aus ihnen zu gewinnen. Diese Informationen haben auf der einen Seite wirtschaftliche Bedeutung, in welchem Zusammenhang, was man damit machen kann, dazu später noch mehr, und aber auch vielleicht einen gesellschaftlichen Mehrwert. Denken wir nur an OpenStreetMap oder an Wikipedia, wo Informationen gesammelt werden. So, die Probleme hatte ich schon angedeutet. Auf der einen Seite wird das Recht, sich zu informieren, geschützt. Auf der anderen Seite haben wir Probleme, sobald es um personenbezogene Daten, also den Datenschutz, geht. Und verschiedene Antworten gibt darauf die Ökonomie und die Rechtswissenschaft. Aus Informationen, ich hatte es bereits gesagt, kann man Mehrwerte generieren. Der Staat und seine Geheimdienste gewinnen Erkenntnisse aus Informationen, die Politik auch. Und aus Informationen, die die Wirtschaft verwertet, macht die Wirtschaft Wertschöpfung und generiert daraus wieder oder zahlt aus ihrer Wertschöpfung wieder Steuern, die dann wiederum den Staat zugutekommen. Mit der Problematik Staat, Geheimdienste haben wir ja an anderer Stelle schon gehört. Darauf werde ich heute nicht weiter eingehen. Mich interessiert eher die Wertschöpfung und die Problematik von Informationen im Bereich der Wirtschaft, auch auf die Gesellschaft, die Generierung von Wissen, die man aus Informationen ableiten kann, will ich nicht weiter problematisieren oder ansprechen. So, was ist die rechtliche Grundlage in unserer Gesellschaft? Grundsätzlich werden Informationen nicht geschützt. Die Information an sich, mit der, die wir täglich austauschen oder so, genießt keinen eigenen Schutz. Aber natürlich gewinnen oder werden bestimmte Informationen aus verschiedenen Gründen geschützt. Zum Beispiel im Bereich des geistigen Eigentums. Urheberrecht und Patentrechte sind besonders geschützte Informationen. Werden Informationen nicht vom Recht geschützt, hat man eine andere Möglichkeit, sie zu schützen. Man kann sie geheim halten und sie nur Leuten zugänglich machen, wo man will, dass sie diese zur Kenntnis nehmen. Aber hier auch nicht unser Problem. Und dann haben wir noch eine Seite, wo Informationen mit einem bestimmten Gehalt geschützt werden. Nämlich Daten oder Informationen, die einen Personenbezug aufweisen. Ja, bei Patenten ist es egal, was geschützt wird. Es muss bloß eben eine neue Erfindung sein. Urheberrechtsschutz, das kann auch alles Mögliche sein. Das kann ein Roman sein, das kann ein Bild sein. Aber beim Schutz von personenbezogenen Informationen, da muss zwingend eine Information beliebiger Art vorliegen, die sich auf eine Person bezieht. Dazu auch gleich noch mal ein bisschen mehr. Das ist schon mal eine Besonderheit. Und dann schließlich noch das Recht, sich zu informieren, die Informationsfreiheit, die schützt nicht die Information selbst, sondern nur die Informationsquelle, aus der wir Informationen schöpfen. Dazu auch noch später mehr. Kommen wir jetzt dazu, was die gute alte Rechtswissenschaft zu Informationen, zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit sagt. Die Rechtswissenschaft, das Recht an sich, beschäftigt sich mit dem gerechten Zusammenleben in der Gesellschaft, hat also einen normativen Anspruch. Wie gerecht aussieht, ja, das bestimmt das Parlament, die Gesellschaft, indem sie Einfluss nimmt auf die gesetzgebenden Organe. Aber das ist so das grobe Ziel der Rechtswissenschaft. In Deutschland besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Grundrechte, die einmal dem Bürger Abwehrrechte gegen den Staat geben, also sagen, Staat, hier darfst du mich, musst du mich in Ruhe lassen, aber gleichzeitig auch sich sozusagen über unsere gesamte Rechtsordnung als eine Wertordnung legen. Also die Idee ist, der Rechtswissenschaftler, der Verfassungsrechtler guckt sich die Grundrechte an, guckt sich an, was sagen sie, und dann kann er daraus ableiten, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, die das Grundgesetz sich vorstellt, und kann eben auch Normen entsprechend interpretieren. Und Rechtswissenschaftler an der Universität machen eigentlich nichts anderes, als dieses Recht dann immer zu interpretieren und an Gegebenheiten anzupassen. Kommen wir zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was quasi gleichbedeutend ist mit Datenschutz. Auf der verfassungsrechtlichen Ebene heißt das gute Grundrecht Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In der einfachrechtlichen Ausprägung im Bundesdatenschutzgesetz und im Datenschutzgesetz der Länder heißt das Ganze dann Datenschutzrecht. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht als solches nicht im Grundgesetz. Wenn man da reinguckt, findet man es nicht. Das Grundrecht ist nachträglich erfunden worden und maßgeblich vom Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszählungsurteil geprägt worden. Damals ging es eben darum, dass der Staat eine Volkszählung durchführen wollte und sich dagegen Bürger gewehrt haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann entsprechende Regelungen aufgestellt, wie Datenschutz zu handhaben ist und wie er auszusehen hat. Aber die Idee damals dahinter war eigentlich, der Staat erhebt Daten, oder das liegt diesem Urteil zugrunde. Aber die grundsätzliche Linie, die das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung gefahren ist, wird auch auf den privaten Datenschutz, also wenn Bürger über Bürger Daten erheben, angewendet oder hat seinen Niederschlag im Bundesdatenschutzgesetz gefunden. Der Datenschutz selber ist Teil eines größeren Bereichs der Privatheit. Ja, da gehört dann auch eben die Unverletzlichkeit informationstechnischer Systeme, kurz der Computer, dazu, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also ja, eben alles, wo man sagen würde, das ist privat, da soll mich niemand behelligen, da möchte ich für mich allein sein. Die Idee aus diesem Volkszählungsurteil war, dass der Staat gesagt hat, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, niemand soll Daten über einen Bürger sammeln, weil der Bürger kann dann anderen nicht mehr gegenüber unvoreingenommen gegenübertreten, weil derjenige, der schon Daten gesammelt hat, hat ja dann sozusagen einen Wissensvorsprung. Der weiß vielleicht schon, was sein Gegenüber gut findet und kann ihn entsprechend manipulieren und dementsprechend soll also Datenschutz Schutz vor Herrschaftswissen anderer über einzelne Personen verhindern. Und um das zu erreichen, hat das Bundesverfassungsgericht ausgesagt, jede Information, die einen Personenbezug aufweist, ist datenschutzrechtlich relevant. Egal was für eine Information. Ob das bloß meine Standortinformation oder meine Adresse ist, egal, wenn sie mit meinem Namen verknüpft ist, ist das eine datenschutzrechtliche wichtige Information, die mit dem Datenschutzrecht zu behandeln oder die nach datenschutzrechtlichen Grundsätzen zu behandeln ist. Und das übernimmt dann eben das Bundesdatenschutzgesetz. Hier nochmal kurz personenbezogene Daten und die Definition im Bundesdatenschutzgesetz. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben. Warum das überhaupt drin steht, da kann man sich streiten. Ja, man könnte auch vielleicht sagen, einzelne Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse, wobei da letztendlich kein Unterschied besteht. Also persönlich-sachlich könnte man auch weglassen. Man könnte also sagen, sind Informationen über Verhältnisse einer natürlichen Person. Also alle Informationen, wie ich schon gesagt habe, die sich auf eine Person beziehen, sind personenbezogene Daten. An dieser Konstruktion des Datenschutzrechts gibt es ziemlich heftige Kritik, insbesondere seit man festgestellt hat, dass Daten ja nicht bloß böse sein können, dass sie jemanden Herrschaftswissen über eine andere Person geben, sondern dass sie auch durchaus nützlich sein können. Viele nutzen Google und ähnliche Dienste und freuen sich vielleicht sogar darüber, dass Google ihnen auf ihre personenbezogene Suchergebnisse liefert. Das wird nicht zwingend als schlimm und böse empfunden. Und deswegen hat man da auch so einen Zwiespalt. Das Ganze läuft letztendlich auf die Frage hinaus, was ist privat? Und darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Die Sozialwissenschaften konnten keine eindeutige Antwort darauf geben, was die einzelne Person für sich und für andere als privat ansieht. Ja, die einen haben damit überhaupt kein Problem, alles über ihr Leben bei Facebook reinzustellen. Andere sagen schon, Facebook melde ich mich überhaupt nicht an. Da eine einheitliche Linie zu finden, ist relativ schwierig. Das Bundesdatenschutzgesetz sagt aber, wir haben eine Linie gefunden, nämlich alle Daten sind datenschutzrechtlich relevant. Ob man das so in Zukunft stehen lassen kann, muss man halt sehen. Außerdem hat sich auch mit der Zeit ein gewisser Widerspruch im Datenschutzrecht gezeigt. Man hat ein extrem hohes Einstiegs- und Schutzniveau, weil man eben sagt, alle Daten sind datenschutzrechtlich relevant. Hat dann aber festgestellt, ups, wir differenzieren hier nicht zwischen den einzelnen Daten, müssen sie also alle nach Datenschutzrecht behandeln. Und damit kommt man hinten raus, aber doch in ziemliche Probleme, weil man eben nicht zwischen wichtigeren und unwichtigeren Daten trennen kann oder nicht so gut trennen kann. Und hat dann, wenn man erstmal in die Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes geraten ist, wieder relativ große Generalklauseln geschaffen, die den Datenschutz unter gewissen Bedingungen wieder ad absurdum führen. An welchen Stellen das genau geschieht, komme ich auch noch zu. Ja, und schließlich eben, ich hatte es schon angedeutet, die geschichtliche Entwicklung des Datenschutzrechts. Ursprünglich das Volkszählungsurteil ist aus dem Jahr 1982. Damals, weiß nicht, ZX Spectrum, gab es den damals schon? Wahrscheinlich, ne? C64, könnte auch gerade so gewesen sein in der Zeit. Also es gab Rechenzentren, insbesondere also bei Industrieunternehmen und beim Staat, aber dass jeder und jede Firma einen eigenen Rechnerpark stehen hat und da lustig Daten verarbeiten kann, das haben die damals nicht gesehen, konnten sie auch nicht sehen. Und dass sich um Daten ein ganzer Wirtschaftszweig entwickelt, das war auch nicht abzusehen. Und entsprechend nach dem Schutzauftrag, den das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geht, nimmt das Bundesdatenschutzgesetz auch einen ziemlich befremdlichen Ansatz, nämlich einen sehr paternalistischen. Es richtet sich an die Leute, die die Daten erheben, verarbeiten und verwerten, nicht aber an die Person, von der die Daten stammen. Ja, wenn wir also Vergleich zum Urheberrecht nehmen zum Beispiel, der Urheber kriegt das Recht an seinem Werk und darf anderen Leuten sagen, was sie mit diesem Werk tun dürfen. Und bei Open Source sagen wir eben, ihr dürft alles damit tun, wenn ihr den Namen nennt, wenn ihr den Quellcode freigebt, etc., etc. Das Bundesdatenschutzgesetz wählt einen anderen Ansatz. Das sagt, okay, da hat jemand Daten von euch erhoben und wir sagen jetzt den Leuten, die die Daten von euch erhoben haben, was sie damit dürfen, was sie nicht dürfen und wie sie es dürfen. Der Bürger selber, von dem die Daten stammen, spielt dabei nur noch eine marginale Rolle. Man darf oder muss zwar einwilligen in die Datenerhebung, ja, aber wer hat sich bei Facebook schon mal die Bedingungen durchgelesen, die da stehen? Das sind, glaube ich, ausgedruckt so um die 20 Seiten. Ja, also diese Einwilligung ist eigentlich eine reine Fiktion. Man kann Widerspruch erheben gegen seine Datenverarbeitung, aber nur bei Werbung und Marktforschung. Man wird darüber benachrichtigt, wenn jemand Daten von einem erhält und man selber noch nicht weiß, dass man die Daten hat. Gut, dann weiß man, da hat jemand von mir Daten. Hilft einem jetzt nicht so viel. Man kann Auskunft verlangen, wenn man weiß, jemand hat Daten über mich. Kann man hingehen und sagen, gib mir die Daten. Ja, dann hat man die Daten. Oder man weiß, was der andere über einen für Daten hat. Aber der andere darf die Daten trotzdem behalten und verarbeiten. Man darf die Daten berichtigen. Das heißt, man darf noch mitarbeiten an der Richtigkeit der eigenen Daten, die über einen erhoben worden sind. Ist ganz nett, aber vielleicht bringt einem das auch nicht so viel. Und man darf unter bestimmten Bedingungen natürlich auch die Löschung verlangen, wenn man zum Beispiel ein Vertragsverhältnis beendet. Wenn ich mich bei Facebook abmelde und sage, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, das ist mir zu komisch, was ihr mit meinen Daten macht, dann kann ich da auch die Löschung verlangen. Im Ergebnis wird der Mensch, von dem die Daten stammen, zwar gefragt, aber was mit den Daten gemacht wird, das bestimmt nicht der Mensch, sondern das Gesetz. Wieder anders beim Urheberrecht. Da bestimmt der Mensch, was andere mit seiner Leistung tun dürfen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Gegenseite. Ne? Ich hatte erst gesagt, Datenschutz, Schutz der personenbezogenen Daten auf der einen Seite. Und dann habe ich gesagt, auf der anderen Seite, Schutz der Informationsfreiheit. Das Grundrecht steht schon seit Anbeginn des Grundgesetzes drin und gehört zu den sogenannten Kommunikationsgrundrechten, genauso wie die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Idee dahinter ist, jeder soll sich aus allgemein zugänglichen Quellen informieren können, unabhängig informieren können, um sich daraus eine eigene Meinung zu bilden und damit am politischen, am gesellschaftlichen Diskussionsprozess teilnehmen zu können. Geschützt werden deshalb allgemein zugängliche Quellen. Quellen, auf die jeder zugreifen kann, Zeitungen, Datenbanken, das Internet. Das Problem an der Sache ist, die Quelle selbst wird nicht geschützt. Also, nein, anders. Es gibt keinen Anspruch auf Schaffung einer frei zugänglichen Quelle. Also, man findet eine Quelle, aus der man sich informieren kann, und jetzt kommt der Staat und sagt, daraus darfst du dich nicht mehr informieren. Dann kann man das Recht auf Informationsfreiheit geltend machen und sagen, ich will mich aber weiter aus dieser Quelle informieren, und der Staat kann es mir nicht verbieten. Aber wenn es keine Quelle gibt, aus der ich mich informieren kann, gibt es keinen Anspruch darauf, solche Quellen zu schaffen. Das ist insbesondere, das ist der Bereich der Informationsfreiheitsgesetze. Open Government, die ganze Sache. Diese Angelegenheit schwappt aus internationalen Überlegungen in unser Recht rein, ist aber kein verfassungsrechtlicher Anspruch. Es gibt neuerdings Auffassungen, die sagen, naja, unter den modernen Bedingungen und offener Staat, kein Amtsgeheimnis oder Zurückdrängung des Amtsgeheimnisses, muss die Informationsfreiheit auch einen Anspruch auf Schaffung von Quellen geben. Also, dass man eben zum Staat gehen kann und sagen, leg mal deine Dokumente offen. In vielen Bundesländern gibt es das ja mittlerweile auch, in Sachsen nicht. Weil es gibt keinen Anspruch darauf, dass sowas geschaffen wird. Noch nicht. Ist in der Diskussion, ob es sich durchsetzen wird. Man weiß es nicht. Tja, wie verhalten sich nun Datenschutz, personenbezogene Daten auf der einen Seite und Informationsfreiheit auf der anderen Seite? Beides Grundrechte. Wenn ich jetzt eine Adressdatenbank beispielsweise habe, wo auch Namen drinstehen, meine komplette Adresse, frei zugänglich im Internet, sagt der eine, ja, ich brauche diese Adresse, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ich schicke da immer Werbung hin und ich sage, nö, ich will aber nicht. Ja, ich kann Grundrecht geltend machen, sagt Datenschutz. Niemand soll erfahren, wo ich wohne. Derjenige, der sich aus der frei zugänglichen Quelle informiert, der wird sagen, nö, Informationsfreiheit. Ich habe ein Recht, mich aus dieser bestehenden freien Quelle zu informieren. Wie lösen das Problem die Juristen? Die lösen das durch Herstellung praktischer Konkordanz, sprich, die wägen einfach die gegenseitigen Interessen ab. In den Informationsfreiheitsgesetzen, die es in den anderen Bundesländern und auf Bundesebene gibt, ist ein Abwägungsvorbehalt im Gesetz enthalten, da steht also sinngemäß drin. Daten dürfen nur herausgegeben werden, solange sie nicht die Interessen der da in den Daten genannten Personen berühren oder überwiegend beeinträchtigen. Und auch im Bundesdatenschutzgesetz ist so eine Abwägungsklausel enthalten. Wir erinnern uns, ich hatte gerade gesagt, Informationen aus allgemein zugänglicher Quelle, wo auch personenbezogene Daten enthalten sind, auf der einen Seite, und die Person, deren Daten enthalten sind, die das nicht möchte. Und da sagt dann eben § 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz, Abwägung der allgemein zugänglichen Quelle mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen. Hilft einem Juristen, der jetzt wissen will, muss ich das jetzt verbieten, dass sich der aus der Quelle informiert oder nicht? Auch nicht weiter. Ja, der Gesetzgeber wusste sich also auch keinen Rat und hat quasi diese verfassungsrechtlich gebotene Abwägung einfach so ins Gesetz geschrieben und lässt jetzt den Rechtsanwender mehr oder weniger damit allein. Wenn man es wissen will, muss man sich also im Zweifelsfall streiten und vor Gericht ziehen. Und da muss dann der Richter die Abwägungsentscheidung treffen. Alles in allem auch ein relativ unbefriedigender Zustand, der aber damit zusammenhängt, dass eben alle Daten geschützt werden, gleichermaßen. Da wird also nicht gesagt, naja, Adressen, das gehört vielleicht zum Leben dazu, dass sich Menschen gegenseitig finden, also Adressen unterfallen vielleicht nicht dem Datenschutz, aber eben wo die Person zur Schule gegangen ist oder wie auch immer. Alle Daten werden gleich behandelt nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Und letztendlich eben nur über diese Abwägungsentscheidung gefiltert. Relativ schwierig zu handhaben. Damit sind wir mit dem rechtlichen Teil erstmal durch und gucken jetzt mal, wie sich das mit Informationen allgemein und Informationen personenbezogener Art im Besonderen bei der Ökonomik verhält. Die Ökonomie hat anders als die Juristerei einen modellierenden, erklärenden Ansatz. Sozialwissenschaften. Die Juristen wollen sagen, wie sieht ein gerechtes Zusammenleben aus? Das steht im Gesetz. Und die Ökonomen fragen, naja, können wir das menschliche Verhalten, das Zusammenleben simulieren und daraus Gesetzmäßigkeiten ableiten? Wie machen sie das? Sie haben sich ein Modell genannt, der Homo economicus, überlegt. Der hat auch gewisse normative Implikationen, weil er sagt, Eigentum ist gut und individuelle Freiheit ist besser als Planwirtschaft oder von oben gesteuertes zentrales Vorgehen. Ja, das sind normative Aussagen, weil das eben seine Grundvorstellungen sind. Und wie sieht der Homo economicus nun aus? Seine Handlungen orientieren sich am zweckrationalen Eigeninteresse eines Menschen. Also eine ziemlich hässliche Person eigentlich, egoistisch, selbstbezogen, immer bloß auf den eigenen Vorteil bedacht. Ja, man kennt solche Menschen und findet sie eigentlich in der Regel eher unangenehm. Moralisches Verhalten, nett zueinander zu sein, hat in diesem Modell keinen Platz. Das interessiert dieses Modell nicht. Es ist wirklich radikal vereinfacht auf Eigeninteresse. Und gerade das, was eben auch Open Source, Open Data und so interessant macht, dass Leute aus Spaß an der Freude Sachen entwickeln und sie mit anderen teilen, das kann der Homo economicus ganz schlecht erklären. Da steht er dabei vor und rätselt und schüttelt mit dem Kopf und denkt, was treiben die da eigentlich? Da kommt er so an seine Grenzen. Es gibt dann Hilfskonstruktionen, dass man also Open Source Software nur entwickelt, weil man die Anerkennung von anderen braucht und dass der eigene Lohn sozusagen ist, dass andere einem huldigen und sagen, was man toll gemacht hat. Aber bloß, dass man Spaß an der Technik, an der Entwicklung hat und sagt, ich möchte, dass andere genauso viel Spaß haben, das kann sich der Homo economicus nicht vorstellen. Das heißt, das Modell des Homo economicus funktioniert besonders gut, wenn es eben ums Verhalten von Individuen geht, wenn es nicht um kollektives Verhalten geht, was kooperativ geht, sondern wenn man Verhalten erklären will, wo jeder eben sich zunächst der Nächste ist. Und solche Situationen gibt es ja auch. Ist ja nicht so, dass wir alle nur kooperieren und gemeinsam handeln, sondern es gibt auch viele Sachen, wo wir das eben nicht tun. Und da funktioniert der Homo economicus relativ gut und kann auch vernünftige Ergebnisse liefern. So, wir haben gesagt, Homo economicus, ziemlich unangenehmer, eigenbezogener, egoistischer Mensch. Das heißt, für ihn sind alle Informationen erstmal gleichbedeutend, ob personenbezogen oder nicht, völlig egal. Hauptsache, sie dienen seinem eigenen Zweck, seiner Zielerreichung. Und Informationsfreiheit, der Zugang zu Open Data, ist für den Homo economicus nichts anderes als eine Möglichkeit, preiswert an Daten, an Informationen zu kommen, für die er möglicherweise sonst hätte Geld bezahlen müssen. Aber dadurch, dass er die Informationen kostenlos bekommt, erleichtert das und ermöglicht vielleicht auch erst Innovationen, insbesondere bei Start-up-Unternehmen, die vielleicht erst mal gucken wollen, ob sie überhaupt was Vernünftiges entwickeln können. Die können keine Daten für Tausende oder Hunderttausende von Euro einkaufen, weil sie noch nicht wissen, ob sie wirklich mit den Daten die Idee umsetzen können, die sie haben. Da ist es vielleicht sogar gut, dass Daten frei sind und fördern damit das Allgemeinwohl und Innovation. Ja, das ist also zweischneidig. Den Homo economicus selber interessiert aber nur, dass sie für ihn frei sind. Aber es kann trotzdem daraus ein weitergehender gesellschaftlicher Nutzen entstehen. So, wie sieht das nun bei personenbezogenen Daten aus? Personenbezogene Daten sind für Unternehmen, die sich in der Wirtschaft bewegen, eine sehr spannende Sache. Sie können das menschliche Verhalten analysieren, können daraus Rückschlüsse ziehen, für die, was man für eine Person vor sich hat, was man der vielleicht verkaufen könnte und vieles, vieles mehr. Man kann vielleicht auch in die Zukunft blicken, wie wird sich diese Person künftig verhalten, und damit kann man richtig viel Geld verdienen. Google hat es bewiesen. Die Frage hier ist jetzt wieder eine relativ grundsätzliche, nämlich nach der Privatheit. Sind wir bereit, für den Schutz unserer personenbezogenen Daten zu bezahlen? Hat also der Datenschutz einen Preis? Also jetzt im Modell des Homo economicus. Denn wenn Datenschutz uns monetär nichts wert ist, dann können wir damit im Modell des Homo economicus nicht arbeiten. Deswegen ist jetzt hier wieder so schwer zu es steht auch wieder die Frage der Privatheit dahinter. Die einen sagen, ich will nicht, dass meine Daten gesammelt werden. Andere sagen, naja, eigentlich irgendwie ein ungutes Gefühl habe ich schon dabei, wenn ich jetzt weiß, Facebook speichert alles über mich. Aber das ist ein cooler Service und der wird mir kostenlos bereitgestellt. Ja, kostenlos im Sinne von unentgeltlich, denn bezahlen tun wir natürlich alle, die bei Facebook sind, mit unseren Daten. Genau wie bei Google. Die Rechenzentren, die Google betreibt und die uns die Suche im Internet sowas von erleichtern, ja, das bezahlen wir mit unseren Daten, die wir durch unsere Suchanfragen generieren. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, hat Datenschutz einen ökonomischen Wert? Wären wir bereit, für eine Suchmaschine selber Geld auszugeben, wenn uns dafür garantiert würde, dass unsere Suchanfragen und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, eben nicht gezogen würden, dass unsere Daten nicht gespeichert würden? Schwierige Frage. Keine eindeutige Antwort bisher gegeben. Und datenschutzrechtliche Regelungen, wie sie das Bundesdatenschutzgesetz aufstellt, sind für den Homo economicus in der Regel externe Effekte. Der ist an den Daten interessiert. Und da gibt es noch irgendwelche Regeln, die er einhalten muss. Und bei denen fragt er natürlich ganz klar, wie wird der Rechtsverstoß sanktioniert? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei ertappt werde, dass ich mich nicht an die rechtlichen Regelungen halte? Und das sind also ganz klare Abwägungsentscheidungen und die stehen beim Bundesdatenschutzgesetz nicht ganz schlecht, weil man selber ja keine, wie ich gesagt habe, keine Rechte hat, sondern die Überwachung, ob der Datenschutz eingehalten wird, wird größtenteils von den Bundesdatenschutzbeauftragten gemacht und die, so viele gibt es davon nicht, die werden eigentlich nur tätig, wenn man sagt, ich glaube, da liegt ein Verstoß vor, guckt da mal hin. Die Kapazitäten wirklich zu kontrollieren, ob überall sauber mit den Daten gearbeitet wird und sich an die rechtlichen Regelungen gehalten wird, haben sie nicht. Begünstigt also jemanden, der das vielleicht nicht so genau nimmt. So, jetzt sind wir soweit durch. Das Spannende an der Sache ist jetzt, wenn man guckt, wie dieses Homo economicus Modell, welche Schlussfolgerung oder welche Rationalität ihm zugrunde liegt, welchen Handlungsmodus, könnte man das vielleicht auch aufs Recht anwenden, diese Gesetzmäßigkeiten ins Recht übertragen und eben entsprechend ein Gesetz konstruieren, was mehr ein Selbstläufer ist, weil es sich sozusagen selbst vollzieht und kontrolliert und man den Datenschutzbeauftragten vielleicht dann einfach gar nicht mehr braucht. Ne? Wenn jetzt jeder selber das Recht an seinen Daten hat und das durchsetzen kann, dann kann er ja dann auch Abmahnungen verschicken beispielsweise. Das kann er jetzt nicht ohne weiteres. So, und dadurch würde sich, wenn man vom Einzelnen ausgeht, natürlich auch relativ schnell herauskristallisieren, welchen Wert Privatheit in unserer Gesellschaft noch hat. Das wissen wir ja bisher nicht und das ist auch von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Den einen ist es besonders wichtig, die würden dann schon dafür sorgen, dass von ihnen keine Daten erhoben werden. Den anderen ist es vielleicht wichtiger, dass sie weiter kostenlose Google-Suche und Facebook benutzen können. Ja, im Augenblick wird das alles mehr oder weniger über einen Kamm geschert. Mit dem aktuell geltenden Datenschutzrecht. Damit komme ich auch schon zum Ende. Wir haben also noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Zu den Schlussfolgerungen. Also nochmal, beim geistigen Eigentum wird die Information selbst geschützt. Und die Rechte der Information liegen beim Urheber, der darf sie verwerten, der darf sie verkaufen. Bei Open-Source-Projekten sagen wir, ihr dürft sie einfach weiter benutzen, weil wir denken, daraus entsteht was Gutes. Beim Datenschutzgesetz wird die Person geschützt, nicht die Information von der Person, sondern soll die Person geschützt werden. Und die Rechte liegen beim Staat im Sinne, dass der Staat quasi die Einhaltung des Datenschutzrechts überwacht und der Bürger, naja, diese eingeschränkten Rechte hat, die ich vorhin vorgelesen habe, also er muss mal einwilligen in die Datenverarbeitung oder in die Datenerhebung und er darf Auskunft verlangen und wenn das Vertragsverhältnis zu Ende ist, darf auch eine Löschung beantragen. Aber sonst ist er der Macht über seine Daten enthoben. Also das ist sowas wie eine einmalige wie wenn wir eine, ja, vielleicht so wie eine Softwarelizenz, eine virale. Wir geben den Source-Code raus und dann haben wir keinen Einfluss mehr darauf, solange sich alle an die Regeln halten. So, und beim Datenschutz ist es so, wir willigen in die Erhebung unserer Daten ein und alles, was dann geschieht, ist unserer Macht entzogen. Das regelt sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz und da können wir aber selber auf die Einhaltung relativ wenig Einfluss nehmen. Also wir können nicht hingehen und sagen, hey, du hast die Lizenz verletzt, halt die Lizenz ein oder lass es sein. Da müssen wir dann den Bundesdatenschutzbeauftragten in die Spur schicken. Und bei der Informationsfreiheit wird die Informationsquelle geschützt. Das Recht hat der Bürger, er kann sagen, ich möchte weiter auf diese Quelle zugreifen. Aber was wir nicht haben, ist der Anspruch auf Schaffung einer neuen Informationsquelle. Also diese Informationsfreiheitsgesetze sind sozusagen eine Wohltat, die die Politiker aus freien Stücken uns gegeben haben. Man kann sie rein rechtlich, rein verfassungsrechtlich nicht zwingen, Informationen frei oder Daten freizugeben. Das Datenschutzrecht nach herkömmlicher Art sagt, personenbezogene Daten sind immer schützenswert, egal welche Qualität, wie privat sie sind. Alle Daten, die irgendwie mit einer Person verknüpft sind, sind schützenswert. Ich wechsle hier immer ein bisschen zwischen Daten und Informationen. Also eigentlich, wenn der Jurist von personenbezogenen Daten spricht, meint er personenbezogene Informationen. Aber der Fachbegriff ist personenbezogene Daten. Also der, ja. Datenschutzrecht ist also der Schutz der Person durch den Staat, durch das Bundesdatenschutzgesetz und die Beauftragten für Datenschutz vor Missbrauch oder missbräuchliche Verwendung der Daten. Datenschutzrecht ist nicht die Selbstbestimmung der Person über ihre Daten. Ja, dazu müsste eben man selber, wie beim Urheberrecht, das Recht haben, den Umgang mit seinen Daten überall zu kontrollieren und zu verfolgen, zu sanktionieren. Dazu müssten aber personenbezogene Daten auch einen wirtschaftlichen Wert haben, denn auch bei Gerichtsprozessen und so geht es immer auch um Streitwert. Also man müsste das irgendwie monetarisieren und das ist natürlich relativ schwierig. Und die einzelne Information von einer Person hat auch einen relativ geringen Wert. Der Wert von Informationen über eine Person ergibt sich eigentlich erst daraus, dass man viele Informationen hat und diese miteinander kombinieren kann. Dadurch werden die erst wertvoll. Also das ist noch nicht so ausgreifbar, aber man könnte vielleicht zumindest, wenn man dieses Recht geben würde und alles andere erstmal noch weiter so laufen lässt, mal gucken, wie sich das entwickelt und in welche Richtung das geht. Im Augenblick tappt man da relativ im Dunkeln. Das Recht kann ökonomische Werte schaffen, also man kann jetzt sagen, Eigentum ist naturgegeben. Man kann aber auch einfach sagen, Eigentum existiert, weil das Recht Eigentumspositionen zuweist. Und so könnte man dann eben quasi auch eine Eigentumsposition der personenbezogenen Informationen zuweisen. Ja, beim Urheberrecht macht man ja nichts anderes. Da weist man der geistigen Leistung, der schöpferischen Leistung, die einer erbringt, einfach einen ökonomischen Wert zu, indem man sagt, diesen Wert, den du produziert hast, darfst nur du verwenden und niemand anders, es sei denn, du erlaubst ihm. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dazu müsste aber die personenbezogene Information ein subjektives Handlungsrecht geben, sein. Und dann hätte auch jeder die Wahl, ob eben von ihm überhaupt keine Daten erhoben werden soll, müsste dann aber eben sich auch damit abfinden, dass gewisse Dienste vielleicht für ihn nicht mehr zugänglich sind. Oder er sagt eben, ja, das ist mir vielleicht nicht so wichtig, diese Daten, die da erhoben werden. Dafür habe ich aber eine kostenlose Dienstleistung, an der ich mich erfreuen kann. Ist die Frage, wie man es machen will. Es sind alles bloß Denkansätze und ich denke, damit bin ich auch am Ende. Ich hoffe, ich konnte hier ein paar Denkanstöße liefern und wenn jetzt noch Fragen sind, freue ich mich darüber. Dankeschön.
Ja, gibt es Fragen?
Die Datenschutzverordnung der EU.
Genau, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass vermutlich die Datenschutzgesetze in Zukunft dann von der EU kommen.
Genau. Also kurz zur Erläuterung. Bisher macht jedes EU-Mitglied sein eigenes Datenschutzrecht. Es gibt eine Richtlinie auf EU-Ebene, die also dafür sorgt, dass gewisse Mindeststandards eingehalten werden müssen. Da liegt aber Deutschland zum Beispiel weit drüber. Jetzt ist auf EU-Ebene eine Datenschutzgrundverordnung in Arbeit und Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht. Sprich, würde diese Datenschutzverordnung auf EU-Ebene kommen, würde das Bundesdatenschutzgesetz in diesen Bereichen, wo die EU-Verordnung gilt, obsolet werden. Das Bundesdatenschutzgesetz würde dann keine Anwendung mehr finden in Bereichen, wo die EU-Datenschutzgrundverordnung gilt. Wann die kommt, das weiß keiner. Vor der Europaratswahl vermutlich nicht mehr. Und ob dann die aktuelle Diskussion wieder aufgenommen wird und das Gesetz so wie oder die Verordnung so wie sie jetzt besteht verabschiedet wird oder ob es dann zurück auf los geht und der Kampf der Lobbygruppen erneut einsetzt, das weiß keiner. Das wird also noch eine spannende Sache. Und bis sich da was ändert, müssen wir halt mit unserem Bundesdatenschutzgesetz leben. Das Schutzniveau der EU-Datenschutzverordnung wird aber tendenziell niedriger sein, als es jetzt das Bundesdatenschutzgesetz ist. Weitere Fragen? Wie bitte nochmal? Schaffen. Ja.
Die Daten, die jetzt schon bei den Behörden da sind, wenn die einmal, ich sage jetzt mal, aus Versehen veröffentlicht wurden, hat man von da an das Recht, sie weiterhin zu bekommen?
Nein, also es muss quasi eine rechtlich saubere Quelle sein. Die Behörde, also Datenlecks sind keine öffentliche Quelle. Es muss die Behörde sagen, wir veröffentlichen diese Daten zur Benutzung der, durch die Allgemeinheit, wie das jetzt eben im Rahmen von Open Data gemacht wird. Sonst ist das keine allgemein zugängliche Quelle.
Also auch kein Bestandsschutz für WikiLeaks oder sowas?
Ich habe noch eine Frage. Ja, wir wechseln jetzt immer zwischen von unten und rechts oben ab.
Ja, guten Tag, ich komme von Freistadt Angst. Ich war dort in der Europäischen Datenschutzkonferenz letzten Jahres anwesend, wo diese Europäische Datenschutzgrundverordnung vorgestellt wurde und dieses Verfahren dorthin beschrieben wurde. Es sollte damals im letzten Jahr durch Verordnung der EU-Kommission im letzten Jahr in Kraft gesetzt werden. Daran haben, dass es nicht so passiert haben, Industrie und besondere Gruppen in der Bundesregierung natürlich zu verantworten. Ja, das ist einfach so.
Okay, das war jetzt also sozusagen ein persönliches Statement, aber keine Frage.
Das ist kein Statement, das ist eine Information.
Gut, ja.
Nun wurde gesagt hier in diesem Vortrag, die die Öffentlichkeit, also ein Wert persönlicher Daten ist derzeit nicht gegeben. War ich es richtig oder habe ich falsch verstanden?
Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Ja. Okay, die Frage beantwortet die Praxis. Schauen wir an Big Data, letztes Jahr Cebit. Schauen wir an Datability dieses Jahr. Da gibt es die Begriffe Usability, das kennen Sie, ne? Das ist die Benutzbarkeit von IT-Systemen für den Endanwender. Datability ist also die Benutzbarkeit der Daten für das System.
Ja gut, können wir vielleicht hier mal kurz eine Pause machen? Also, es geht darum, dass für den Homo economicus, für die Wirtschaft, Daten, personenbezogene Daten einen enormen Wert haben. Das steht außer Frage. Die Frage ist, hat das auch für den Bürger einen Wert, dass er unter Umständen bereit wäre, für die Wahrung seiner Privatsphäre zu zahlen. Also sonst ist es eben bloß ein moralischer Anspruch, dass die Daten, geschützt werden, aber da hat man quasi gegen die Wirtschaft keine Chance.
Problem ist, dass wir hier falsch rum diskutieren. Die Frage ist, was erhält der Bürger für die Preisgabe dieser Daten? Das heißt, es ist ein Verkauf von Daten.
Ja.
Das ist mein Ansatz. Okay, ça va.
Im Internet erhält er dafür kostenlose Dienstleistungen. So, und die Frage, und jetzt können halt die Wirtschaftswissenschaftler kommen und sagen, gibt es eine hinreichende Anzahl von Leuten, die ihre Privatsphäre schützen wollen und sagen, sie zahlen dafür auch entsprechend Entgelt, dass dann ihre Suchmaschinen und so betrieben werden können. Wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommen würde, es gibt diese Gruppe, aber es gibt nicht genug davon, und die Mehrheit sagt, nö, ich gebe meine Daten preis und nutze weiter eben kostenlose Dienstleistungen, dann hat man unter Umständen einen Fall von Marktversagen. Sprich, dann funktioniert der Marktmechanismus nicht. Und dann müsste man nochmal neu nachgucken, wie man das dann reguliert, ob man durch gesetzliche Regelungen dafür sorgen kann, dass die Marktmechanismen wieder in Gang gebracht werden. Aber da wir noch nicht mal wissen, wo die Grenzen für Privatheit liegen, sind wir soweit einfach noch nicht. Weitere Fragen? Ja, dann recht herzlichen Dank und ich hoffe, es war informativ.